In unserer Reihe durch das Johannesevangelium lesen wir heute aus Johannes Kapitel 21. Und unser Predigttext beginnt ab Vers 18. Johannesevangelium Kapitel 21 ab Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seiner Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. In diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus haben wir in der letzten Predigt schon betrachtet, dieses wichtige Thema von Vergebung und Liebe. Liebst du mich? Fragte Jesus den Petrus auf so eindrückliche Weise. Liebe und Vergebung. Heute soll es um ein weiteres wichtiges Lebensthema gehen, was Jesus hier in diesem Gespräch mit anführt. Und es ist Freiheit. Abraham Lincoln, der war amerikanischer Präsident während des amerikanischen Bürgerkrieges. Und in seiner Amtszeit hat er viel Krieg und Leid erlebt. In seiner Amtszeit kam es aber auch zur offiziellen Freilassung der Sklaven. Die Sklaverei wurde abgeschafft. Also er hatte durchaus Erfahrung mit politischer und auch mit sozialer Freiheit. Doch er sagte einmal: Die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden. Der Duden, er tut sich offensichtlich auch schwer. Hier wird Freiheit so definiert. Freiheit ist der Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen oder Ähnlichem nicht mehr eingeschränkt fühlt. Ihr merkt, es ist kompliziert, Freiheit zu definieren. Es ist irgendwie ein Zustand, beeinflusst von empfundenen oder gefühlten Lasten und Einschränkungen, der sich dann auf die Entscheidungen auswirkt. Freiheit hat etwas mit Freisein zu tun, einer Unabhängigkeit, einer Loslösung von gewissen Bindungen oder Verpflichtungen, die erzwungen oder belastend sind. Es gibt Zwänge und Bindungen, die schaden der Freiheit. Ich glaube, soweit geht jeder mit. Das Komplizierte daran ist herauszufinden, welche Bindungen denn der Freiheit schaden und welche nicht? Also wovon muss ich mich loslösen, damit ich sagen kann, ich bin frei? Und welche Bindungen brauche ich? Denn der Mensch, er meint schnell, jede Form der Bindung sei eine Einschränkung seiner Freiheit. Doch es gibt keine Freiheit ohne jegliche Bindung. Wie stellst du dir Freiheit vor? Vielleicht als ein Schweben in der Luft. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, heißt es in einem Volkslied. Springst aus einem Flugzeug und es gibt nichts als Luft und keine Mauern und keine Grenzen, kein Verkehr, kein Stress, kein Lärm. Du schwebst einfach, du fliegst einfach so durch die Luft und denkst, so muss Freiheit sein. Aber ist es noch Freiheit, wenn du keine Bindung zum Fallschirm hast? Wenn du ganz losgelöst bist von irgendetwas Festem, irgendetwas, was Beständigkeit gibt? Nun, dann ist die Freiheit vielleicht nur einen ganz kleinen Augenblick, bis der Aufprall kommt. Wer Freiheit genießen will, der muss erst verstehen, welche Bindungen sind tatsächlich belastend, eingrenzend, schädigend und welche Bindungen sind absolut nützlich, notwendig und gut. In diesem Leben gebrauchen wir den Begriff Freiheit sehr viel, also besonders im politischen und auch im sozialen Bereichen. Da gibt es alles Mögliche an Freiheitsbewegungen und Gruppierungen und Vereine, die sich für Freiheiten von ganz unterschiedlichen Bereichen einsetzen. Und das hat auch alles seine Berechtigung, hier von Freiheit zu sprechen. Aber die Bibel, sie geht noch darüber hinaus. Die Bibel beschreibt Freiheit als etwas, was das ganze Leben, unsere ganze Existenz betrifft. Nicht nur einzelne Bereiche, in denen wir uns vielleicht eingeengt fühlen. Und dafür zeigt uns die Bibel einige wichtige Grundlagen. Dazu gehört als erstes, es gibt keine Freiheit ohne Bindung an Gott. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also frei sein als Loslösung von Gott ist keine Freiheit, sondern ist der Tod, wie ein Sprung aus dem Flugzeug ohne Fallschirm. Gerade in der Aufklärung suchte man diese Freiheit. Freiheit von allen politischen Zwängen, aber auch Freiheit von Gott. Aber es war keine Freiheit und es ist keine Freiheit. Und außerdem erklärt Jesus, das größte Hindernis der Freiheit ist die Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott und raubt dadurch den Menschen Freiheit im Leben. In Johannes 8, Vers 34 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Also die schlimmsten Fesseln sind die Ketten der Sünde, die uns Menschen im Denken, im Reden, im Tun versklaven, sodass wir eben gerade nicht frei sind. Doch dann lehrt uns das Wort Gottes auch noch, dass wir durch Jesus frei werden können. Jesus ist gestorben und auferstanden, um uns von der Schuld, der Strafe und der Trennung von Gott durch die Sünde zu erlösen, dort herauszuretten. Wir haben gesungen, frei ward ich hier, die Ketten rissen. Jesus verspricht uns Freiheit durch das, was er getan hat. Errettung, Loslösung von der Schuld, von der Strafe der Sünde und ewige Freiheit in der Gegenwart Gottes, in der himmlischen Herrlichkeit. Diese Freiheit, die Jesus bringt, sie führt uns in ein befreites Leben. In Galater 5, Vers 1 heißt es, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also wenn wir über Freiheit denken im biblischen Rahmen, dann müssen wir daran denken, es gibt keine Freiheit ohne Gott. Das größte Hindernis der Freiheit ist die Sünde. Und Christus durch sein Erlösungswerk kann uns erst wieder befreien. Nach dem Thesenanschlag Luthers vor 500 Jahren am 31. Oktober 1517, da unterschrieb er einige Briefe mit dem Namen Martinus Eleutherius. Das heißt Martin der Befreite. Martinus Eleutherius. In der Begegnung mit dem Evangelium, mit dieser Erkenntnis des Evangeliums wusste Martin Luther sich befreit. Und so nannte er sich. Und in der Begegnung zwischen Jesus und Petrus geht es auch hier um eine Freiheit. Doch zunächst kündigt Jesus Petrus seinen Tod an. Das klingt eigentlich gar nicht so nach Freiheit. Es ist kein schönes oder freudiges Thema. Doch es geht hier eben um mehr als bloß um den angekündigten Tod. Es geht um die Freiheit des Gläubigen bis zum Tod. Es geht um befreite Nachfolge bis zum Tod. Und dafür ist es wichtig, dass die Bindung, die wichtigste Bindung, die Bindung an Christus, die Bindung zu Gott besteht. Und falsche Bindungen, falsche Zwänge und Versklavungen abgelegt werden können, losgelöst werden können. Drei Befreiungen werden hier in diesen Worten Jesu angezeigt. Drei Befreiungen, die wichtig sind, wenn wir Christus nachfolgen wollen, wenn wir christliche Freiheit suchen, wenn wir ihm folgen wollen, dann müssten wir erstens frei werden von der Sklaverei des Selbst. Hier sagt Jesus ja, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Petrus war vermutlich mittleren Alters, also er war nicht mehr ganz jung, aber er war auch noch kein alter Mann. Vielleicht war er so in den 30ern oder 40ern. Und Jesus erinnert ihn an die Zeit seiner Jugend, als er noch ein abenteuerlustiger Fischerlehrling war. Da hat er sich sein Gewand umgegürtet und ist einfach hinmarschiert, wohin er wollte. Vielleicht so ähnlich wie heutzutage die Zimmermannsgesellen, die irgendwie durch das Land ziehen und Abenteuer erleben wollen und einfach mal ganz zwanglos und frei einhermarschieren und Erfahrungen sammeln. Und als Petrus jung war, da war er auch frei, fühlte sich frei. Er war ledig, stark, athletisch, voller Energie und Lebensfreude. In der Jugend, da fühlt man sich frei. Petrus, erinnerst du dich daran? Du hattest dieses Gefühl, du kannst tun und lassen, was du willst. Du hattest das Gefühl von Freiheit. Und so würden die meisten Menschen Freiheit verstehen. Freiheit als die Möglichkeit zu tun, was man will. Ich fühle mich frei, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Ist es wirklich Freiheit, wenn wir tun können, was unser sündiges Herz an Begierden und Ausschweifungen wünscht? Auf diese Frage führt uns die Bibel. Das Wort Gottes sagt, frei ist erst derjenige, der nicht nur frei ist, seinem Herzen zu folgen, sondern der frei ist, auch das Gute und Reine zu wollen. Kannst du etwas Gutes wollen? Ein Alkoholiker, der seinem Wunsch nach mehr Alkohol nachkommt, der ist nicht frei, weil er Alkohol trinken kann, sondern er ist ja gerade gebunden. Obwohl vielleicht sein Herz diesen Wunsch hat und er sagt, ich habe Geld, ich kann mir Alkohol kaufen, ich kaufe mir Schnaps, ich kann mich betrinken. Das ist das, was ich will und ich kann es tun, also bin ich frei. Nun, jeder weiß, nein, er ist süchtig, er ist gebunden, er ist versklavt. Und so ist es auch mit unserem Herzen. Es ist eine falsche Freiheit, wenn wir meinen, solange wir nur unserem eigenen Herzen folgen, dann sind wir frei. Denn der Mensch ist geistlich von Geburt an schwer herzkrank. Wir nennen es völlig verdorben durch Sünde. Paulus sagt, als wir noch ungläubig waren, da waren wir Kinder des Zorns und wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken. Das hatte nichts mit Freiheit zu tun. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, wo er vor Irrlehrern warnt. Da schreibt er Folgendes. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und sie locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. 2. Petrus 2, Vers 18 und 19. Also Petrus lernt von Jesus die jugendliche Freiheit, einfach das zu tun, was man will, das ist keine echte Freiheit. Das ist auch keine anhaltende Freiheit. Petrus, er fühlte sich stark, er hatte vielleicht große Pläne, vielleicht wollte er mal sein eigener Herr sein, seinen eigenen Fischereibetrieb aufmachen. Doch das ist nicht Freiheit. Jesus berief Petrus mit den Worten damals am See Genezareth, folge mir nach. Petrus verließ seine Netze und er folgte ihm. Und das war die entscheidende Wende seines Lebens. Durch den Ruf Jesu bekam sein Leben einen Sinn, eine ganz neue Perspektive. Ja, auch Petrus wurde ein Eleutherius, ein Befreiter, indem er ein Schüler Jesu wurde. Und indem er seine jugendliche Freiheit aufgab. Er ging nicht mehr hin, wohin er wollte. Er folgte Jesus nach. Jeden Tag. Und in dieser Phase musste Petrus viel lernen. Er vertraute ja so sehr auf seine eigene Kraft. So wie er sich damals selbst gegürtet hat, meinte er auch sein Leben so anpacken und festhalten zu können. Petrus vertraute auf sich selbst, auf seine Kraft, mit der er sogar mit dem Schwert auf die Soldaten losging. Er vertraute auf seinen Verstand. Er wollte Jesus sagen, wohin Jesus gehen sollte. Bloß nicht nach Jerusalem, bloß nicht in den Tod, das geschehe dir bloß nicht. Doch in der Nacht der Verleugnung ist Petrus an sich selbst verzagt. Und das war der Grundstein echter Freiheit. Jesus lehrt ihn die Freiheit von der Sklaverei des Selbst. Petrus, nicht deine Kraft und nicht deine Weisheit ist es, die dich an ein gutes Ziel bringt. Mit deinen kräftigen Fischerhänden kannst du keinen Verdienst vor Gott erarbeiten. Mit deinen schnellen Gedanken kannst du den Weg in das Himmelreich nicht finden. Folge mir nach. Das ist der Weg der Freiheit. Binde dich an mich und lass diese Bindung von dir selbst, von dem Vertrauen auf deine eigene Kraft, von dem Vertrauen auf deinen eigenen Verstand, lass das los, um frei zu werden. Verleugne dich selbst, ist, was Jesus immer wiederholt. Das heißt, vertraue nicht auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Weisheit, sondern auf die Kraft eines anderen, auf Jesu Kraft, auf Jesu Weisheit. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Bist du befreit von der Sklaverei des Selbst? Bist du befreit zur Nachfolge? Weißt du, was ein guter Indikator für unsere Selbstverleugnung ist? Ja, als Christen sagen wir, wir wollen Christus nachfolgen. Wir wollen uns selbst verleugnen. Ein guter Indikator für unsere Selbstverleugnung ist unser Gebetsleben. Es ist wirklich so. Und ich gebe zu, das ist oft demütigend zu sehen. Aber Gebet drückt aus, Gott, ich brauche deine Kraft. Gott, ich brauche deine Weisheit, denn ich vertraue nicht auf meine eigenen Fähigkeiten und auf meinen Verstand. Bitte hilf mir. Denkst du, du bist aus dir selbst heraus frei, deine Frau zu lieben, deine Kinder zu erziehen, deine Arbeit gewissenhaft zu verrichten, deine Nerven zu behalten? Meinst du, du bist aus dir selbst heraus frei, auch nur einen Tag in guter Ordnung und Reinheit zur Ehre Gottes zu führen? Bete. Das erinnert dich selbst daran, dass Christus dich befreit hat und dass Christus dich befreien kann, dass du ihm nachfolgen sollst. Und das gilt noch viel mehr für geistliche Segnungen. Es steckt so sehr in uns Menschen drin, dass wir meinen, wir könnten etwas tun, etwas leisten, um Vergebung unserer Schuld zu bekommen. Frieden mit Gott, Befreiung vor dem Gericht, ewiges Leben im Himmelreich. Dass wir uns selber irgendetwas aufbauen müssen, dass wir einfach nur uns besonders kräftig einsetzen. Wir Menschen, wir neigen alle dazu, wirklich ausnahmslos. Und es zieht uns immer zu diesem Gedanken. Wir müssen unseren Gürtel einfach fest anpacken, einmal fest zuziehen. Und dann können wir es mit ordentlich Willenskraft, können wir schon schaffen, irgendwie ein besserer Mensch zu werden. Und wenn wir uns nur fest Gedanken machen, dann können wir einen Weg gehen, dann können wir uns den Segen Gottes erarbeiten. Aber Selbstverleugnung bedeutet zu verstehen, ich kann aus mir selbst heraus nichts bewirken, nichts Gutes tun. Ich vertraue mir selbst nicht, sondern meinem Herrn Jesus. Ich weiß, dass da, wo ich einfach nur meinen eigenen Weg gehe, ich nicht ans Ziel ankomme. Wir haben gerade von Jakob und Esau gelesen. Und Jakob sagt, okay, Esau, ich folge dir nach Seir in das Gebirge. Aber geh du mal voran, ich kümmere mich hier um meine Schafe, ich gehe dir einfach nach. Ich habe halt so mein eigenes Tempo, meinen eigenen Weg, ich werde dann schon ankommen. Aber er kommt nicht an. Er baut sich ein Haus in Sukkot. Und so ist es mit uns Menschen. Wir denken, oh ja, Jesus, ich kann dir nachfolgen. Ich gehe halt irgendwie ein bisschen meinen eigenen Weg. Aber wer seinen eigenen Weg geht, kommt niemals an. Unser Weg ist niemals synchron mit dem Weg Jesu. Sondern nur, wenn wir sagen können, ich verleugne mich selbst. Ich will Jesus folgen. Ich vertraue auf seine Kraft. Ich vertraue auf seine Führung. Auf sein Wort will ich mich verlassen. Er allein ist der Weg zum Vater. Kein anderer Weg führt zum Himmel, egal wie sehr ich mich abmühe, egal wie straff ich meinen Gürtel ziehen will. Sein Werk am Kreuz ist die Stärke, die genügt, um mich Sünder selig zu machen. Das Evangelium der Gnade ist die Weisheit, die mich führt. Das, was in dieser Welt als Torheit, als Dummheit gesehen wird, stellvertretende Sühne, das ist die Weisheit, der ich ganz vertraue. Freiheit beginnt da, wo wir frei werden von der sündigen Sklaverei eines entarteten Selbstvertrauens. Und uns binden und binden lassen an Jesus Christus, um ihm zu folgen. Zweitens, frei von der Sklaverei der Furcht. Hier heißt es, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus kündigt dem Petrus seinen Tod an. Johannes ist dankenswerterweise so freundlich, diese rätselhaften Worte Jesu vor Spekulationen zu schützen. Und er erklärt, dass es ein Hinweis auf den Tod von Petrus sein wird. Petrus wird noch alt werden, aber dann wird er gewaltsam in den Tod geführt werden. Wir haben keine biblischen Berichte vom Tod Petrus. Der Tradition nach wurde er 64 nach Christus unter Kaiser Nero in Rom gekreuzigt. Er musste also seine Hände ausstrecken, wie ein Gefangener, der gebunden wird. Er wurde von jemand anderem gegürtet. Vielleicht bekam er eine Art Gefängniskleidung. Er wurde geführt zum Hinrichtungsplatz. Geführt und gebracht, wohin er natürlicherweise nicht wollte. Was nicht dem Wunsch des Herzens entspricht. Das ist der Gegensatz zur scheinbaren jugendlichen Freiheit. Der Gang in den Tod. Äußerlich gibt es hier gar keine Freiheit. Jesus prophezeit das grausame Ende seines Lebens. Nun, Jesus verspricht keinem Christen die Freiheit von Leid in diesem Leben. Prediger, die lehren, wahrhaft Gläubige werden nicht krank, erfahren keine Schmerzen und werden reich und haben ein bequemes Leben, sind ihr Lehrer ausnahmslos. Jesus kündigt Leid, Gewalt, Hass und Tod an. Doch bemerkenswert ist, dass diese Ankündigung von dem bevorstehenden Tod Petrus nicht lähmte. Petrus, er versteckt sich nicht irgendwo in Einsamkeit und möchte möglichst wenig Konfrontation oder möglichst wenig Aufmerksamkeit fördern, damit er noch ein bisschen länger am Leben bleibt. Nach dieser Ankündigung wirkte, diente, predigte Petrus noch über 30 Jahre lang. Voller Freimut, voller Zuversicht, voller Klarheit. In der Apostelgeschichte hören wir einiges von seinen klaren und deutlichen Predigten. Selbst vor der Obrigkeit. Und wahrscheinlich ging er dann am Ende nach Rom, um einen gefährlichen Irrlehrer namens Simon Magus entgegenzutreten und seine Verführung einzudämmen. Petrus, wie ist das möglich, dass diese Prophezeiung des Todes nicht wie so ein Damoklesschwert über dir hing und dich völlig lähmte? Petrus, er müsste doch die ganze Zeit voller Angst und Schrecken gewesen sein. Wann trifft das ein? Wann ist es vorbei? Doch so war es nicht. Ganz im Gegenteil. Petrus wusste, dass er sterben wird. Und er war befreit, umso mehr zu arbeiten und zu dienen. Umso klarer und deutlicher dem Herrn zu folgen. Im zweiten Petrusbrief erinnert er die Gläubigen an das Evangelium und an die Hoffnung des Himmelreichs. Und er sagt, ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, das heißt, solange ich noch hier am Leben bin, solange ich noch in meinem Körper bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Das ist wohl hier ein Verweis auf unseren Predigtext. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Petrus weiß von seinem baldigen Tod, wenn er sein Zelt ablegen wird. Darum arbeitet er umso mehr, um seine Hörer zu erinnern und zu festigen in der Wahrheit. Er weiß, worum es geht. Er will sie erinnern an das, was wirklich Bestand hat. Er will sie aufwecken. Aufwecken aus einem falschen Schlaf, aus einer vermeintlichen Freiheit. Und auch wenn er wusste, dass er sterben wird, war er voller Lebenskraft, voller Mut zu dienen, zu predigen, sich einzusetzen. In Hebräer 2, da heißt es, dass Jesus als Mensch sterben musste, Fleisch und Blut annehmen musste, damit er durch seinen Tod den Teufel vernichten kann. Ja, also Jesus hat die Stellung von Menschen eingenommen. Und hier heißt es an dieser Stelle, in Vers 14 und 15, dass der Teufel die Macht des Todes hat und durch die Todesfurcht die Menschen das ganze Leben hindurch in Knechtschaft unterworfen hatte. Der Mensch hat Furcht vor dem Tod. Und deswegen wird er vom Teufel versklavt. Wie so ein Mafiaboss, der Betrug oder Gewalt erzwingt, weil er mit dem Tod droht. Wenn du das nicht tust, werde ich dich umbringen. Werde ich dich finden. Und so ist der Teufel, der die Menschen erpresst, mit dieser Angst, mit dieser Furcht vor dem Tod. Wenn wir schon sterben müssen, dann wollen wir doch wenigstens ein möglichst angenehmes, ein möglichst komfortables, ein möglichst sorgenfreies Leben genießen. Vielleicht können wir den Tod ja noch etwas hinauszögern, bloß nicht zu viele Unannehmlichkeiten hervorrufen. Wer weiß schon, was nach dem Tod kommt? Petrus weiß, was auf ihm zukommt, dass er sterben wird. Jesus hat es ihm angekündigt. Doch er erlebt gerade, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Der auferstandene Christus begegnet ihm hier am See Tiberias. Und Petrus versteht, Jesus zu folgen bedeutet, dass der Tod nicht das Ende ist. Der Tod hat seine Macht verloren. Die Christen rufen an den Gräbern, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Petrus ist nicht gelähmt in Angst und Verzweiflung, sondern er ist befreit, zu wirken, zu predigen, zu dienen. Er hat nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Satan kann ihn nicht mehr schrecken. Die Furcht kann ihn nicht mehr lähmen. Der Tod ist kein Schreckensbote mehr. Johannes sagt, es ist eine Verherrlichung Gottes. Mit der Ruhe, mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, der Zuversicht und Hoffnung, mit der Petrus in den Tod geht, beweist er den Glauben an die Treue Gottes. Mit seinem Tod wird er Gott verherrlichen. Mit seinem Tod hat er Gott verherrlicht. Natürlich muss nicht jeder Christ einen Märtyrertod sterben. In der frühen Kirche gab es manchmal solche Tendenzen, dass man dachte, nun, das ist besonders erstrebenswert und besonders gesegnet. Doch sterben müssen wir wohl alle. Doch wir müssen keine Angst davor haben. Wir können Jesus folgen in der Gewissheit des Lebens. Der Tod ist nicht das Ende der Hoffnung, sondern der Beginn der Herrlichkeit. Und wenn Jesus von der Nachfolge spricht, dann sagt er oft, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Sein Kreuz auf sich nehmen? Es bedeutet, dem Tod entgegenzugehen. Nicht vor dem Tod, dem Leid, vor Unannehmlichkeiten zu fliehen, aus Furcht oder Angst, sondern zu wissen, ich trage hier in diesem Leben ein Kreuz. Ich gehe auf den Tod zu. Aber ich will es ertragen, um Christi willen. Als Petrus und die Apostel nach Jesu Himmelfahrt von Jesus predigten, da wurden sie mehrmals verhört. Sie wurden gefangen genommen. Ihnen wurde gedroht. Sie wurden ins Gefängnis gesteckt und schließlich wurde ihnen sogar Gewalt angetan. Sie wurden ausgepeitscht. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 40 lesen wir, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Da sollte man doch meinen, oh, jetzt haben sie wirklich Bedrängnis erlebt. Jetzt haben sie Schmerzen erlebt. Jetzt werden sie schweigen. Aus Furcht vor noch mehr Gewalt. Aus Furcht, dass man ihnen vielleicht sogar noch Schlimmeres antun könnte. Aber es heißt, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Die Apostel hatten keine Freude an Schmerzen. Natürlich nicht. Sie hatten keine Freude daran, ausgepeitscht zu werden, Leid zu ertragen, Schmerzen zu erdulden. Genauso wenig hatten sie Todessehnsucht. Jesus sagt auch hierzu, Petrus, er wird geführt werden, wohin er nicht will. Niemand möchte sterben. Niemand freut sich auf diesen Sterbeprozess. Es ist und bleibt der letzte Feind. Aber der Tod hat keine Macht mehr. Keine Macht der Angst. Die Apostel, sie freuen sich, dass sie Schmähungen erleiden können, denn sie sind befreit von der Sklaverei der Furcht, weil sie verbunden sind mit Christus, dem Herrn, der auferstanden ist, dem Herrn des Lebens. Sie sind verbunden mit seiner Herrlichkeit. Und sie wissen, okay, wenn ich hier auch Leid und Gewalt und Schmähung und so manche Bedrängnis erleide, so ist es kein Verlust. Ich brauche keine Angst davor zu haben. Christus ist, Christus lebt, Christus herrscht. Und er wird völlig erstatten. Er wird in die Freiheit führen. Wenn in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz über den christlichen Glauben gelästert wird, hindert die Furcht vor Schmähung, vor Mobbing, vor Missachtung, hindert es dich daran, dich als Christ zu bekennen, dich hinzustellen und Christus zu bezeugen? Lähmt dich diese Furcht? Fürchtest du dich, du könntest deinen Job verlieren oder Probleme bekommen, wenn du es ernst nimmst mit der Nachfolge Christi? Wenn du es ernst nimmst, dass du ihm auf seinem Weg folgen wirst und nicht den eigenen Wünschen, nicht Betrügereien und Lügen mitmachst? Hindert es dich daran, fromm und treu zu leben und zu arbeiten? Nun, wenn wir Christus nachfolgen wollen, müssen wir befreit werden von der Sklaverei der Furcht, damit wir uns an ihn binden können. Nutze dieses Leben, nutze diese Zeit, bis auch dein Zelt abgelegt wird und du in das ewige Haus des Vaters ziehst. Nutze es zur Nachfolge. Gehe keine falschen Kompromisse ein. Nehme dein Kreuz auf dich, wo auch immer dich Jesus für würdig erachtet, seine Schmach zu tragen. Nun, wir müssen dich danach suchen, aber wir sollten dem nicht entfliehen. Lass die Furcht vor Hass oder Gewalt dich nicht hindern, als Christ tätig und mutig dem Herrn nachzufolgen. Es gibt Todkranke, die eine Krebsdiagnose haben und wo bekannt ist, keine Therapie kann mehr helfen. Und sie wissen, sie werden bald sterben. Und plötzlich sind sie umso mutiger, die letzten Tage sinnvoll und richtig und gut zu nutzen. Sie setzen ihre Prioritäten plötzlich ganz anders, weil sie wissen, diese Zeit ist jetzt kostbar und ich habe nichts zu verlieren. Ich muss mich nicht fürchten, dass mir etwas geschieht. Ich werde eh bald sterben. Aber jetzt will ich diese Tage ausfüllen mit etwas, was nützlich, was sinnvoll ist. Und so sollte es bei uns sein. Jesus sagt, Petrus, du wirst sterben. Aber ich sage dir, folge mir nach. Du wirst sterben. Du weißt nicht wann. Aber Jesus ruft, folge mir nach. Fürchte dich nicht vor den Konsequenzen, die in dieser Welt, die das auf dein Leben haben wird. Fürchte dich nicht davor. Lass dich nicht versklaven von der Furcht vor Menschen oder vor Gewalt oder vor Leid oder vor irgendwelchen Unannehmlichkeiten. Folge mir nach. Christus kann führen in die Herrlichkeit. Und ein letztes, frei von der Sklaverei des Augenblicks. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Die letzte wichtige Befreiung ist die Befreiung von der Sklaverei des Augenblicks. Während Jesus zu Petrus von seinem bevorstehenden Tod redet, da dreht Petrus sich erst einmal um. Und er sieht Johannes, der Jünger, der Jesus immer besonders nahe war, der sogar ganz bei ihm, ganz eng bei ihm lehnte bei dem letzten Abendmahl. Und Petrus, er schaut auf Johannes und fragt sich, was wird eigentlich mit dem geschehen? Wird Johannes wohl auch als Märtyrer sterben müssen? Wird Johannes auch Leid und Not und Schwierigkeiten und Gewalt erleben, so wie Jesus mir das gerade angekündigt hat? Nun, wir wissen nicht, aus welchem Motiv Petrus das fragte. War es vielleicht einfach nur bloß Neugierde? Hatte er die Befürchtung um seinen jüngeren Freund, dass er vielleicht auch so etwas Schweres tragen muss? Oder ist da auch so ein bisschen diese Sorge, Jesus, wirst du den bevorzugen? Diesen Jünger, den du lieb hast, wird es ihm vielleicht besser ergehen als mir? Ist es auch eine Frage nach Gerechtigkeit? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall weist Jesus ihn scharf zurecht. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich habe es die Sklaverei des Augenblicks genannt, denn es beschreibt, es gibt so viele Momente für einen kurzen Augenblick, was unsere ganze Sicht bestimmt. Worauf blickt unser Auge hier in diesem Leben? Und es ist doch häufig so, als erstes blicken wir auf Menschen. Petrus vergleicht das, was Jesus über sein Leben ankündigt, sofort mit dem Leben anderer. Und wir tun das auch so schnell. Es tritt ein Vergleich auf, eine Rivalität, vielleicht auch eine Art Konkurrenz oder Wetteifer. Das gibt es überall, wo nur mehrere Personen zusammentreffen. Und auch Gemeinden sind nicht frei davon. Wir wissen das. Paulus, er muss den Korinthern einiges davon schreiben, weil sie gegenseitig prahlen und sich übervorteilen und messen müssen und meinen, ich habe die größere Gnadengabe. Aber kennst du solche Fragen? Was ist mit meinem Bruder? Warum geht es dem besser als mir? Wieso bin ich so oft krank und die Schwester dort ist selbst im Alter noch topfit? Liebt Gott mich nicht so wie sie? Oder wieso bin ich so einsam und der Bruder kriegt schon sein drittes Kind? Hat Gott was gegen mich? Oder wieso hat diese Frau nie Probleme mit der Figur und ich muss einen Keks nur angucken? Das ist doch ungerecht. Wieso muss ich so hart arbeiten und verdiene so wenig und er verdient mit Leichtigkeit so viel mehr? Wieso habe ich so Konzentrationsschwierigkeiten und ich muss, wenn ich etwas lese, jede Seite durchkämpfen und er überfliegt nur ein Buch und kann sich alles merken? Wieso ist er so viel intelligenter als ich, so viel redebegabter als ich? Das ist doch ungerecht. Wieso spielt sie schon nach ein paar Monaten besser Klavier als ich nach Jahren? Wieso erlebe ich immer wieder Rückschläge? Und diesem Bruder, ihm scheint alles auf Anhieb zu gelingen. Wieso sind die Gaben so unterschiedlich verteilt? Wieso ist mein Leben so anders als das Leben derer, die ich anblicke, die ich beneide? Wisst ihr, Vergleiche sind sehr, sehr gefährlich. Vergleiche auf diese Art bewirkt entweder Stolz oder Selbstmitleid. Und beides sind zerstörerische Sünden. Entweder gucke ich auf andere und denke, oh ja, sie sind schlechter dran, sie sind haben weniger Fähigkeiten als ich und ich erhebe mich. Oder ich denke, was geht es dem so gut und mir so schlecht? und ich bemitleide mich selbst und vergesse alle Gnaden Jesu in meinem Leben. Gott verfährt nicht mit jedem Christen auf die gleiche Art und Weise. Aber das bedeutet nicht, dass Gott ungerecht ist. Gott weiß, mit welchen Mitteln er am besten das Bild Jesu Christi in einem jeden Gläubigen hervorbringen kann. Er weiß, welche Werkzeuge er zu gebrauchen hat, um Christus in deinem Leben hervorscheinen zu lassen. Ja, und bei Zeiten sind schmerzhafte Mittel nötig und in anderen Zeiten sanfte. Der Blick auf die Menschen, er kann uns stolz machen, weil wir denken, oh, diesen Bruder muss Gott wohl härter züchtigen als mich, dass er so viel erleiden muss. Ich hatte ja noch nie größere Schwierigkeiten. Gott muss mich besonders lieben. Oder eben halt genau umgekehrt. Nun, Gott weiß, was er tut. Er fordert uns auf, uns um unsere Geschwister zu sorgen. Aber nicht so, dass wir selbst aufhören, ernsthaft nachzufolgen. Nicht so, dass wir uns in falscher Weise mit ihnen vergleichen und in Stolz oder Neid. Das ist unser Herz füllt. Auf welche Art und Weise Gott unsere Geschwister zur Buße, zur Heiligung, zur Glaubenstreue führt, das geht uns wenig an. Das geht uns wenig an. Wir haben keinen Einblick. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass wir selbst die Orientierung nicht verlieren. Dass wir selbst nicht übersehen, wo Gott an uns arbeiten muss. Und übrigens auch Johannes musste vieles erleiden. Er war gefangen auf Patmos. Er erlebte viel Bedrängnis, Schläge und Verfolgung. Es gibt sogar eine Erzählung, die besagt, man weiß nicht, ob es wahr ist, die besagt, er sei mit heißem Öl übergossen worden. Doch es ist sehr schädlich, wenn wir uns ablenken und abwenden lassen von der Nachfolge Jesu, weil wir aus Neugierde oder Unverständnis zu sehr beschäftigt sind mit dem Lebensweg anderer. Wir verstehen vieles nicht, weil unser Auge nur auf das Äußere blicken kann. Gott weiß, einen jeden zu führen und zu halten nach seiner eigenen Weisheit. Ein jeder steht oder fällt dem Herrn. Es gibt unter den Christen keine Lieblingskinder Gottes, die er ganz frei von Leid bewahrt. Ganz im Gegenteil. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Diejenigen, die Gott gar nicht züchtigt, das sind nicht seine Kinder. Wenn du ein Leben führst, völlig ohne Sorge, das sollte dich beunruhigen. Gott führt uns in so manche Sorgen über unsere eigene Schuld, in so manche Bedrängnisse, um unseren Glauben zu prüfen. Gebrauche treue Christen als Ansporn, als Ermutigung in der Nachfolge. Aber wende dich nicht ab, um dich mit ihnen zu vergleichen. Frei von der Sklaverei des Augenblicks. Das bedeutet, wende dich nicht vom Herrn ab, um auf Menschen zu blicken, sondern blicke auf Jesus. Du hast das Gefühl, Gott behandelt dich ungerecht, weil es einem anderen scheinbar besser geht? Eine ganz praktische Anweisung. Blicke auf Jesus. Denke mal über sein Leben nach. Wurde er nicht viel ungerechter behandelt? Wenn du dich mit ihm vergleichst, hast du dann noch irgendeinen Grund, undankbar zu sein? Dich zu empören? Und betrachte einmal, wie Jesus damit umgegangen ist, mit seinem Leidensweg. Sollten wir uns nicht vielmehr freuen, wenn es dem Bruder oder der Schwester in einigen Bereichen besser geht als uns? Wisst ihr, vielleicht blickst du nur für den Augenblick auf das Thema, was dich so sehr beschäftigt, was dich so sehr betrübt, was dich so sehr belastet. Und du denkst, oh, diese Schwester oder dieser Bruder hat damit gar nicht zu kämpfen, wie beneidenswert. Und du siehst nicht, dass der Bruder oder die Schwester eine andere Last trägt, wo du keine Probleme mit hast. Aber der Bruder oder die Schwester fast daran verzweifelt. Jeder hat Lasten zu tragen. Und als Gemeinde sollten wir in der Lage sein, miteinander Lasten zu tragen, einander aufzuhelfen und nicht in Rivalität oder in falschem Konkurrenz und Neid oder Stolz zu verfallen. Und außerdem führt uns der Blick auf Jesus Christus zur Dankbarkeit. Je milder der Herr uns behandelt, desto mehr gewöhnen wir uns ja daran, an all diese Annehmlichkeiten des Augenblicks. Und wenn der Herr dann ganz lange Nachsicht geübt hat, und irgendwann kommen dann doch Herausforderungen auf uns zu, dann ist da kaum einer, der nicht in große Traurigkeit verfällt. In dem nicht diese Gedanken vorkommen, das ist doch ungerecht. Aber wisst ihr, genau das ist Unrecht. Wir sollten doch auch Gottes Freundlichkeit rühmen, die uns bis dahin geschont hat. Nicht nur diesen Augenblick sehen, wo wir vielleicht gerade herausgefordert sind, sondern auch zu schauen, Mensch, wie gütig, wie freundlich war denn der Herr bis hierher, dass ich bis hierhin so wenig Leid erleben musste. Blicke auf Jesus. Musste er nicht mehr leiden als wir alle? Ihm nachzufolgen heißt, blutige Fußspuren zu folgen. Doch Jesus, er konnte die Leiden ertragen, weil er die zukünftige Freude kannte. Er lebte nicht nur für den Augenblick. Dem Petrus sagt Jesus, wenn ich will, dass Johannes bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Jesus, er weist auf eine Zeit hin, in der er wiederkommt. Dieses Leben ist ein Augenblick. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, schreibt Paulus in Römer 8. Wenn wir nur auf dieses Leben blicken, ja, dann scheint es manchmal so, als wenn es sich nicht lohnt, Christ zu sein. Und diese Sklaverei des Augenblicks verführt viele nach falschen Lebenszielen zu suchen. Aber wenn wir auf Christus blicken, der Ungerechtigkeit und Leid erduldet hat, wenn wir auf Christus blicken, der sagt, ich komme wieder, um alle, die zu mir gehören, um alle, die mir folgen, um alle, die an mir gebunden sind, in die ewige Herrlichkeit zu führen, dann können wir befreit werden von der Sklaverei des Augenblicks. Blicke auf Jesus, der wiederkommt, um all den Seinen aus der Last des Augenblicks in die Ruhe der ewigen Herrlichkeit zu führen. Bist du befreit, Jesus nachzufolgen? Frei von der Sklaverei des Selbst, von der Sklaverei der Furcht, von der Sklaverei des Augenblicks. Dann binde dich an Christus. Folge ihm nach. Dazu helfe uns Gott. Amen.